Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Bibliotheksdialog im Augustinerkloster. Dichter und Denker aus Erfurt, vorgestellt von Richard Schäfer und Dr. Michael Lutscheid.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch, das wir heute wieder als Bibliotheksdialog aus dem Augustinerkloster in Erfurt führen werden. Und wir begrüßen dazu auch die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie von Radio Enno in Nordhausen.
Im Bibliotheksdialog beschäftigen wir uns heute mit Matthäus Dresser. Herzlich willkommen, Herr Dr. Lutscheid.
Ja, herzlich willkommen, danke.
Matthäus Dresser, eine Figur, von der ich vorher nichts wusste, wo ich auch lange recherchieren musste, um so ein bisschen Background-Wissen zu bekommen. Und was ich gefunden habe, und da könnten wir vielleicht einmal ein bisschen näher drauf eingehen, der erste Satz, den ich bei Wikipedia vermutlich gefunden habe, ist, dass Matthäus Dresser aus bescheidenen Verhältnissen stammt. Gibt es da nähere Forschung? Kann man das genauer erklären, definieren?
Es gibt im Grunde genommen keine wirkliche Dresser-Forschung, das lässt sich nicht sagen. Diese Information aus einfachen oder schlichten Verhältnissen, die stammt aus der Leichenpredigt, also aus der Trauerpredigt, die im 16. Jahrhundert dann in der Regel mit einem biografischen Teil verbunden ist. Und dort hat derjenige, der diese Trauerpredigt, Leichenpredigt verfasst hat, diese Anmerkung zum Elternhaus gemacht. Soweit ich weiß, ist das durch neuere Forschung nicht überprüft worden. Das könnte man sicher, indem man versucht, entsprechende Archivalien im Stadtarchiv zu sichten und rauszubekommen, was sind die Eltern Dresser für Leute gewesen, aber da gibt es im Moment keine neueren Erkenntnisse dazu.
Also er stammt auf jeden Fall aus Erfurt.
Er ist in Erfurt geboren, das weiß man, 1536 am Bartholomäustag, also am 24. August dieses Jahres ist er hier in Erfurt zur Welt gekommen.
Dann die bescheidenen Verhältnisse, die stehen jetzt ein bisschen in Front zum Studium. Es muss ja jemand sein Studium bezahlt haben, denn er ist hier an der Erfurter Universität eingetragen und hat sich dann auch um andere Dinge, ums Ratsgymnasium gekümmert. Kann man sagen, er ist irgendwie Kollegiat gewesen in einem Kollegium hier?
Also zunächst mal muss man sagen, dass die frühe Bildungsphase eigentlich wenig bekannt ist, dass man sehr wenig darüber weiß. Die schon erwähnte Leichenpredigt mit dem biografischen Teil weist darauf hin, dass die Eltern zwar in schlichten Verhältnissen gelebt haben, aber von Anbeginn dafür Sorge getragen haben, dass der Junge Bildung bekam. Man nimmt also an, dass er hier in Erfurt eine der Parochialschulen besucht hat, ohne dass man das nachweisen könnte, aber das wäre der übliche Weg. Und er ist von hier aus dann nach Eisleben geschickt worden, auf die dortige Lateinschule. Eine hoch angesehene, sehr leistungsfähige Schule, auf der er dann die Ausbildung fortgesetzt hat. Dieser ganze Bildungsweg ist so ein bisschen im Dunklen. Die biografischen Nachschlagwerke sagen dann in der Regel, er habe in Wittenberg studiert und dann gibt es die Angabe sogar, er hätte zu Füßen Martin Luthers gesessen. Das ist kaum vorstellbar. Wie gesagt, er ist 1536 geboren, Luther stirbt 1546. Als Zehnjähriger wird Dresser die Universität in Wittenberg noch nicht besucht haben. Es gibt natürlich in der frühen Neuzeit immer Fälle, in denen junge Leute sehr frühzeitig auf eine Hochschule geschickt werden, aber mit 10 Jahren, das scheint doch sehr fraglich. Und es gibt auch in Wittenberg keinen Nachweis, dass er dort studiert habe, also auch aus späterer Zeit nicht. Und selbst für Erfurt ist das schwierig. Man weiß, dass er 1555 spätestens nach Erfurt zurückgekommen sein muss. Er ist aufgenommen worden in das Collegium Saxonicum, also in eine der Kollegien der Universität. Aber es gibt auch hier in Erfurt keinen Matrikeleintrag. Also man kann Dresser in der Universitätsmatrikel nicht nachweisen.
Das ist ja eigenartig, oder?
Ja, aber das gibt es durchaus in anderen Fällen auch, wo spätere Biografen oder biografische Zeugnisse sagen, jemand habe da und dort studiert und es lässt sich dann aus den vorhandenen Dokumenten einfach nicht belegen. Also das ist kein Ausnahmefall.
Was man aber über Dresser weiß, dass er ein Faible hatte für hebräische Sprache und für griechische Literatur.
Ja, im Collegium Saxonicum ist er Schüler geworden des bedeutenden Gräzisten Martin Seidemann, der also als einen guten Namen hatte, als Kenner der griechischen Literatur sozusagen. Und dem verdankt er seine eigenen Griechischkenntnisse dann. Da hat er also viel gelernt bei Seidemann.
Und er kümmert sich oder Dresser, nachdem er also seinen Magister gemacht hat, orientiert er sich zunächst einmal auf das evangelische Ratsgymnasium. Das ist im Aufbau begriffen und dort legt er mit Hand an.
Ja, also könnte man das sagen. Also zunächst mal vielleicht ein bisschen fassbarer wird die ganze Biografie Ende der 1550er Jahre, als Dresser akademische Grade erwirbt, nämlich den Baccalaureus Artium und wohl im gleichen Jahr 1559 auch den Magistergrad. Und er beginnt dann zu lehren. Als Magister ist man berechtigt, Lehre anzubieten, bei dem großen Kolleg und an der Artistenfakultät, also der philosophischen Fakultät, unterrichtet, vor allen Dingen Latein und Griechisch, lateinische und griechische Sprache und Literatur, aber auch Rhetorik, Ethik und Physik. Also das sind Fächer, die würden wir heute in dieser Kombination wahrscheinlich nicht zusammendenken, aber für das 16. Jahrhundert ist das ein ganz normales Lehrprogramm. Und dann haben Sie schon angesprochen, die Beschäftigung oder die der Mitaufbau des Ratsgymnasiums. Dresser gehörte zum Gründungskollegium. Wir haben ja über Ludwig Helmbold schon gesprochen, der einer der drei ersten Lehrer war. Dresser war der andere. Der Rektor, der erste Rektor, war ein Melanchthon-Schüler aus Wittenberg, Paul Dummerich. Und Dresser ist hier also, gehört zu diesem Pädagogenkollegium sozusagen, das ab 1561 diese städtische Gelehrtenschule aufbaut.
Seine Tätigkeit hier in Erfurt dauert aber nicht allzu lange. Er wird dann zu höheren Aufgaben berufen.
Zunächst kann man vielleicht noch sagen, dass er schon eine ganze Reihe von Jahren hier in Erfurt unterrichtet hat, an der Universität, auch Dekan in der philosophischen Fakultät gewesen ist. Und vielleicht nicht unwichtig, dass ihm ein maßgeblicher Anteil an der Errichtung der beiden gewissermaßen evangelischen Lehrstühle in der philosophischen Fakultät an der Universität zugeschrieben wird. Die Universität blieb ja katholisch. Das Umfeld hier in Erfurt wurde zu überwiegenden Teilen, bekannte sich zu überwiegenden Teilen lutherisch. Und die Bürgerschaft drängte darauf, dass man lutherische Theologie oder Theologie augsburgischer Konfession auch an der Universität lehren und lernen könnte. Und so kommt es 1566 zur Errichtung von zwei Lehrstühlen. Der eine für die hebräische Sprache und der andere Lehrstuhl eben für Theologie augsburgischen Bekenntnisses. Diese Lehrstühle können natürlich nicht in der katholischen theologischen Fakultät angesiedelt werden, sondern müssen in der philosophischen Fakultät errichtet werden. Und da hat Dresser wohl entscheidend und hartnäckig sozusagen mitgewirkt, um das durchzusetzen. Er ist dann noch etwa nach der Errichtung dieser Lehrstühle noch etwa 10 Jahre hier in Erfurt tätig. 1575 verlässt er die Stadt und wechselt in das kursächsische Territorium über. Er hat mehrere Angebote, die man ihm macht. Das war im Übrigen schon zu Beginn seiner Lehrtätigkeit schon. Da gab es schon, also Ende der 1550er Jahre, Berufungen nach außerhalb, in Fulda und Hamburg hätte man ihn gerne gehabt an den städtischen Gelehrtenschulen. Das hat er ausgeschlagen, aber so knapp 20 Jahre später entschließt er sich dann, etwas Neues zu machen. Und der erste Arbeitsort wird die Fürstenschule St. Afra in Meißen, wo er also Rektor dieses Gymnasiums wird.
Herr Lutscher, da muss ich nochmal nachhaken. Das heißt also, Dresser ist schon bekannt gewesen über die Grenzen Erfurts, über die Grenzen Thüringens hinaus. Wodurch? Durch seine Schriften?
Also er beginnt frühzeitig auch zu publizieren und man kann annehmen, dass die Schriften ihn bekannt gemacht haben. Der Ruf eines Gelehrten wird aber natürlich auch durch wandernde Studenten oder durch Absolventen der Universität hier in Erfurt, die dann in ihre Heimat zurückkehren oder eine Berufsstellung erlangen, weitergetragen, die dann vielleicht berichten, dass es da einen bedeutenden Mann in Erfurt gibt, der hochgelehrt ist, und dadurch entwickelt sich dann natürlich an anderen Orten Interesse, so jemanden vielleicht dahin zu locken.
Rektor der Kurfürstlichen Landesschule St. Afra bleibt er etwa 6 Jahre, danach geht er nach Leipzig und macht dort an der Universität auch eine Karriere.
Also er wird Professor in Leipzig 1581. Die Gebiete, die er dort vertritt, das sind die klassischen Sprachen, also das Lateinische und das Griechische. Und die Geschichte, er ist also Historiker, Landeshistoriker vor allen Dingen auch, würde man heute sagen, also im Dienst der Dynastie des Hauses Wettin hat er dann gewirkt. Und er wird in Leipzig Dekan an der Philosophischen Fakultät. Er wird auch Rektor der Universität, und das ist schon eine bemerkenswerte akademische Karriere. Das kann man sicher so sagen, wenn man bedenkt, dass er aus den eingangs geschilderten kleinen Verhältnissen auch kommt. Man kann daran sehr schön sehen, glaube ich, dass Bildung und Gelehrsamkeit in der frühen Neuzeit durchaus einen gesellschaftlichen Aufstieg ermöglichen.
Und dass es also auch möglich war, aus einfachen Schichten in die Wissenschaften so tief einzudringen, wie es Dresser gemacht hat, in die Sprachen, in die Literatur. Also sollte man wahrscheinlich auch heute nicht unterschätzen, welche Begabungen, welche Fähigkeiten gerade aus Kindern der einfachen Schichten kommen.
Ja, eigentlich wissen wir das ja, und es wird ja im Grunde genommen immer mal hochoffiziell verkündet, dass Bildung sozusagen das Wichtigste ist, was man tun kann. Handlungen, die darauf folgen, entsprechen nicht immer den hehren Bekenntnissen, aber Bildung ist natürlich das A und O, und zunächst einmal ist jeder Mensch bildungsfähig, und darauf sollte man immer Wert legen, das zu tun. In der frühen Neuzeit ist das einfach ein Vehikel, auch Bildung, um die im Grunde genommen noch sehr starre gesellschaftliche Hierarchie, die Ständegesellschaft sozusagen durchbrechen zu können und vielleicht von diesen kleinen Verhältnissen eben ein bisschen aufzusteigen. Und da ist Bildung unabdingbar.
Bibliotheksdialog im Augustinerkloster. Dichter und Denker aus Erfurt, vorgestellt von Richard Schäfer und Dr. Michael Lutscheid.
Im Bibliotheksdialog stellen wir heute Matthäus Dresser, Professor an der Universität in Erfurt, Rektor der Sächsischen Fürstenschule St. Afra in Meißen und Rektor an der Universität in Leipzig vor.
Dresser wird auch als kurfürstlich-sächsischer Historiograf bezeichnet. Was muss man sich darunter vorstellen? Welche Tätigkeiten sind damit verbunden? Und ist das außerhalb der universitären Arbeit geschehen oder war das Bestandteil seiner universitären Arbeit?
Zunächst mal muss man sich darunter vorstellen, dass zu seinen Aufgabenbereichen gehörte die Geschichte des Herrscherhauses in dem Territorium, in dem er wirkte, zu schreiben, also die Landesgeschichte und die Geschichte der albertinischen Linie des Hauses Wettin. Das hat man von ihm erwartet, und das gehörte durchaus auch in den Bereich seiner universitären Tätigkeit hinein. Die Universität ist ja sozusagen die Universität des Kurfürsten, und von den Leuten, die er dort an anstellt, erwartet er natürlich, dass die auch was für sein Haus tun. Und insofern muss man das gar nicht so stark trennen, sondern das geht Hand in Hand. Also die professorale Lehrtätigkeit in Leipzig und die Verpflichtung, das Haus Wettin zu würdigen, zu loben, seine Geschichte zu schreiben, das geht im Grunde genommen Hand in Hand.
Wie muss man sich das dann vorstellen? Ist er ein gründlicher Historiker? Geht er auf die Quellen zurück? Ist er da wissenschaftlich exakt oder lässt er sich von diesem Herrschaftsgedanken, also dass er da eine Dienstleistung zu erbringen hat, leiten?
Ich würde gar keinen Gegensatz dazu aufmachen wollen. Er ist zum einen natürlich ein gründlicher Historiker, der sich mit den Quellen zur Geschichte des Hauses Wettin und zur Geschichte der sächsischen Territorien beschäftigt. Aber es ist natürlich auch so in dieser Zeit, dass solche Herrschergeschichten, Landesgeschichten natürlich den Aspekt natürlicherweise in sich tragen, dass das entsprechende Herrschergeschlecht natürlich auch gewürdigt wird. Und gewürdigt heißt auch gelobt für seine Taten, seine Verdienste, dass die zumindest herausgestellt werden, dass man deutlich macht, welche Verdienste um die Wohlfahrt des Landes da festzumachen sind. Also das geht Hand in Hand, das darf man aber nicht mit Schmeichelei oder derartigen Dingen verwechseln, sondern das gehört einfach zu der Art und Weise, wie in dieser Zeit auch Geschichte betrieben und geschrieben wird.
Also Würdigung geht ja in der Spannbreite von sachlicher Anerkennung bis hin zu Glorifizierung, ja.
Die Grenzlinie ist oft natürlich nicht so ganz zu ziehen, aber es ist eher Würdigung und es ist nicht Lobhudelei.
Sein Hauptwerk heißt Isagoge Historica, ist das richtig gesprochen?
Ja, das ist durchaus so richtig. Also ein großes, mehrteiliges Werk. Wir haben hier auch einen Band auf dem Tisch liegen. Das ist ein Werk, das zunächst in vier Teilen erschienen ist und zunächst vor allen Dingen auch in lateinischer Sprache. Das ist natürlich selbstverständlich in dieser Zeit, dass die Gelehrten ihre Schriften in lateinischer Sprache veröffentlichen. Die Unterrichtssprache an den Universitäten ist das Latein und die Publikationen sind dann natürlich auch in lateinischer Sprache. Es gibt dann einen fünften Teil dieser Isagoge Historica, der eine Städtetopographie ist und man hat dieses große historische Werk aus dem Lateinischen dann auch ins Deutsche übertragen. Im Grunde genommen ist das eine Weltgeschichte, würden wir vielleicht heute sagen. Also von, man kann das hier in der deutschen Übersetzung auch sehen, Erzählung und kurze, jedoch eigentliche Beschreibung der fürnehmsten und denkwürdigsten Geschichte, so sich von der Welterschaffung an bis auf unsere Zeit sowohl im geistlichen Stande als weltlichen Regimenten zugetragen und begeben. Also der Versuch sozusagen, weit in die Vorzeit zurückzugehen, natürlich der Welterschaffung, das setzt mit der biblischen Schöpfungsgeschichte ein und dann die Weltbegebenheiten bis in die eigene Gegenwart, also das 16. Jahrhundert hinein zu erzählen. Ein Monumentalwerk, das auch mehrere Auflagen erlebt hat. Das heißt also, das hat Anklang gefunden, ganz offensichtlich, in der gelehrten Welt. Also das ist nichts für den einfachen Mann sozusagen. Aber in der gelehrten Welt ist das ein anerkanntes Werk gewesen, das zahlreiche Auflagen erlebt hat.
Und die Titelseite ist auch rot und schwarz, also die wesentlichen Teile sind in rot hervorgehoben, was ja schon so ein bisschen auch die Bedeutung des Werkes unterstreicht, denn das ist ja nicht so bei allen Werken in dieser Zeit gewesen.
Nein, es gibt häufig auch die nur in schwarz gedruckten Titelblätter. Das ist einmal eine Frage, dass man etwas hervorheben will, ist aber auch eine Kostenfrage natürlich, ob man mehr farbige Titelblätter sich drucken lässt, aber es ist auf jeden jeden Fall eindrucksvoll. Also dieses Titelblatt zeigt schon, hier kommt etwas Großes auf den Leser zu. Das kann man sicher so sagen.
Das ist also sein Hauptwerk. Und er hat aber weitere Bücher geschrieben zu seinen Fachgebieten, zur Rhetorik und auch zur hebräischen Sprache und wahrscheinlich zur griechischen Literatur.
Ja, also man kann zunächst sagen, Dresser ist schriftstellerisch ungeheuer produktiv gewesen. Der hat das ganze Leben lang geschrieben sozusagen mit großem Fleiß. Und er hat sehr viel publiziert, diese Publikationstätigkeit begleitet, häufig seine Lehrtätigkeit. Also viele der Werke sind Lehrbücher, Anleitungsbücher auch für die Unterrichtstätigkeit. Es sind drei Hauptgebiete, auf denen er publiziert. Das ist zum einen die Philologie, also das, was aus seinem Sprachunterricht heraus erwächst. Es ist die Pädagogik, Dresser ist ja ein ausgewiesener Pädagoge. Und es ist natürlich die Historiographie, in der er publiziert. Und er hat gewissermaßen alle Gattungen, die im späthumanistischen Schrifttum auftreten, bedient, mit Ausnahme der poetischen Literatur. Also Dresser ist kein Literat im Sinne eines Dichters, der Gedichte oder Ähnliches verfasst hat, sondern er hat eher die Gelehrte und die Sachliteratur bedient.
Also nicht so das Emotionale, sondern das Sachliche, die Fakten, die historischen Ereignisse oder auch die sprachlichen und grammatischen Momente, die ihm wichtig waren.
Ja, so kann man es sagen, wobei auch die Dichter im 16. Jahrhundert mit Emotionen nicht allzu viel anfangen konnten, sondern es ist ein gelehrtes Dichten, nicht aus der Emotion heraus, sondern aus einem bestimmten Anlass, auf den hin man sich dann literarisch äußert. Aber bei Dresser ist es ganz deutlich so, dass eben dieses eigentliche Dichten ausfällt. Bei Dresser finden wir vor allen Dingen Reden, sogenannte Orationen, Traktate, also gelehrte Abhandlungen zu Problemen. Er hat eine Reihe von Editionen veranstaltet, also Herausgaben von fremden Texten. Er hat Chroniken verfasst und sogenannte Enchiridien, also Handbücher zu bestimmten Lehrgebieten oder Stoffgebieten.
Kann man die Chroniken ein bisschen näher definieren? Chroniken zu welchen Ereignissen oder Orten hat er da verfasst? Er hatte ja wahrscheinlich die Grundkenntnisse über sein Hauptwerk und hat sie dann in kleineren Teilen runtergebrochen auf Territorien und Ereignisse.
Vor allen Dingen, wir haben ja schon davon gesprochen, ist er von Amts wegen in Leipzig dann verpflichtet, die sächsische Geschichte zu schreiben sozusagen. Und da gibt es so ein paar Dinge. 1596 etwa hat er eine sächsische Chronik veröffentlicht. Das ist also quasi eine Landesgeschichte der wettinischen Territorien, die an ältere Vorarbeiten anschließt, die er fortsetzt. Er hat 1602 eine Genealogie, also eine Familiengeschichte des Hauses Sachsen verfasst. Also so etwas in kleinerem Maßstab macht man sich heute eine Art Stammbaum vielleicht, so eine Stammtafel. Er hat natürlich nicht nur die Namen und die Daten aufgeschrieben und aufgezählt, sondern er hat eine Familiengeschichte gewissermaßen geschrieben. Er hat auch eine Geschichte des österreichischen Geschlechtes der Herren von Ungnad geschrieben. Diese Herren von Ungnad haben Bedeutung, weil sie sich für die Verbreitung des evangelischen Glaubens auf dem Balkan eingesetzt haben. Und das weckt Interesse. Dresser war sehr breit aufgestellt und hatte sehr breite Interessen. Vielleicht ganz überraschend, er hat zwei Übersetzungen auch ediert. Zum einen eine Beschreibung Chinas, die ein Juan González de Mendoza verfasst hatte. Die hat er übertragen ins Deutsche und herausgegeben. Und eine Beschreibung der nordamerikanischen Provinz Virginia. Thomas Harriot war da der Verfasser und auch die hat er ins Deutsche übersetzt und hatte offenbar das Bestreben, sozusagen die Landsleute mit sehr, für in dieser Zeit sehr exotischen Weltgegenden bekannt zu machen. Aber es zeigt eben auch, wie weit die Interessen gingen. Das war nicht nur Erfurt und nicht nur die sächsischen Lande, sondern er hat in der Tat auch auf die Weltgeschichte geschaut.
Gibt es da vergleichbare Autoren, die das in der Zeit gemacht haben?
Also es gibt schon Autoren oder es gibt schon Beschäftigungen in Europa auch mit entlegenen Weltgegenden. Das ist sicher keine Frage, aber es ist nicht der Normalfall sozusagen. Und man kann bei Dresser schon feststellen, dass er eben einen weiten Horizont hatte. Man muss ja auch sozusagen erstmal recherchieren, gibt es denn dazu etwas? Und er muss auf diese fremdsprachigen Autoren ja erstmal gestoßen sein über sein Interesse an weiter entfernten Ländern. Und insofern ist das schon bemerkenswert, dass der aus dem thüringischen Erfurt kommende Dresser sich zumindest gedanklich bis nach China und bis nach Nordamerika im Laufe seiner Lebenszeit bewegt hat.
Herr Dr. Lutscheid, eine der Schriften von Dresser hat den Titel Von den fürnehmsten Städten des Deutschlandes, 1607 erschienen. Und zu den fürnehmsten Städten gehört nach Dresser auch Erfurt.
Nicht nur nach Dresser, sondern sicher nach der Meinung vieler seiner Zeitgenossen. Auch heute können wir das, glaube ich, sagen. Dieses Werk unter dem Titel Von den fürnehmsten Städten des Deutschlandes. Der Titel ist länger, das ist die Kurzform, ist sozusagen eine Ergänzung zu dem schon zu der schon angesprochenen Weltgeschichte, wo jetzt gewissermaßen nicht das Große und Ganze betrachtet wird, sondern die einzelnen Städte in Deutschland gewürdigt werden. Und natürlich hat Dresser, und das spricht auch dafür, dass er sich sehr wohl seines Herkunftsortes bewusst war und eine Verbindung auch zu diesem Herkunftsort gewahrt hat, als er nicht mehr in Erfurt lebte, dass er dort ein Erfurt-Porträt eingefügt hat. Das ist im Übrigen nicht das Erste. Die erste Erfurt-Beschreibung hat er bereits einige Jahre vorher veröffentlicht. Ziemlich am Anfang seiner schriftstellerischen Karriere erscheint gleich sein erfolgreichstes Buch. Das ist die Rhetorika, also ein Rhetorik-Lehrbuch, 1567 zum ersten Mal gedruckt, in lateinischer Sprache selbstverständlich, und zu Lebzeiten mit 7 weiteren Auflagen ein wirklicher Bestseller, könnte man sagen. In einer Rhetorik in dieser Zeit wird auch über eine Gattung gehandelt, die wir mit dem deutschen Begriff das Städtelob nennen. Also das ist eine Literaturgattung, die man in dieser Zeit pflegt, in der humanistischen Literatur. Eine Lobschrift sehr häufig auf den eigenen Herkunftsort oder auch auf bedeutende Orte, denen man aufgrund ihrer politischen Bedeutung, ihrer geschichtlichen Größe, ihrer akademischen Meriten vielleicht so ein Lob zukommen lässt. Und in einem Rhetoriklehrbuch wird natürlich dazu etwas gesagt, wie man so ein Städtelob aufzubauen hat, welche Bestandteile das haben sollte im Idealfall. Und 1585, in der Auflage von 1585 seines Rhetoriklehrbuches, fügt Dresser erstmals als Beispiel für so ein Städtelob eine Erfurt-Darstellung ein. Das ist also 10 Jahre, nachdem er seine Heimatstadt verlassen hat, sozusagen eine erste Referenz an die Herkunftsstadt. Und in der erwähnten Veröffentlichung über die fürnehmsten Städte in Deutschland, die zunächst in lateinischer Sprache, dann auch ins Deutsche übersetzt erschienen ist, hat er wiederum ein etwa 20-seitiges Stadtporträt eingefügt, das zum einen natürlich immer die Realien berücksichtigt, also schon Begebenheiten aus der Stadtgeschichte, exakte topografische Beschreibungen enthält, zum anderen aber natürlich immer bemüht ist, ein Idealbild der Stadt zu zeichnen. Das ist ganz klar. Und dann kommt noch dazu, dass die Perspektive des jeweiligen Autors eine Rolle spielt. für Dresser in dem Erfurt-Porträt ist es dann beispielsweise so, dass er mit seinem protestantischen Hintergrund natürlich sehr stark betont, dass die Stadt Erfurt früh zur Reformation übergegangen ist, welche Verdienste die Reformatoren in der Stadt haben, dass die Universität im Grunde genommen erst wieder einen Aufschwung nimmt, als evangelische Kräfte sozusagen eingreifen. Und es ist ein stark sich von Mainz abgrenzender Ton. Also Dresser stellt auch heraus, dass Erfurt eigentlich eine freie Stadt ist, eine Stadt des Reiches, und dass das Erzstift Mainz, ein bisschen übertrieben gesagt, hier nichts zu melden hat.
Bibliotheksdialog im Augustinerkloster. Dichter und Denker aus Erfurt, vorgestellt von Richard Schäfer und Dr. Michael Lutscheid.
Der Erfurter Wissenschaftler, Autor und Pädagoge Matthäus Dresser aus dem 16. Jahrhundert steht im Mittelpunkt unseres heutigen Bibliotheksdialogs. Dresser übersetzte auch Schriften über China und Amerika in die deutsche Sprache.
Also er ist bekennender Lutheraner sozusagen, ja. Und das kommt in seinen Schriften auch hervor. Und ja. Er muss natürlich in dieser Schrift auch nachweisen, dass Erfurt tatsächlich zu den vornehmsten Städten gehört. Ne?
Ja, also das kann er sehr gut. Man kann das schon, wenn man mal auf den Beginn guckt und mal den Anfang liest, dann heißt es da schon: Erfurt, die Hauptstadt in Thüringen, gelegen am Wasser Gera, daher sie auch den Namen hat. Also Erfurt ja eigentlich eine kurmainzische Stadt, eigentlich in keiner Verbindung, wenn man so will, mit Thüringen, politisch gesehen. Aber Dresser behauptet gleich zu Beginn, also das ist die bedeutendste Stadt, das ist das Haupt von Thüringen. Das steht in den lateinischen Texten genauso wie in der deutschen Übersetzung. Davon war er überzeugt, und das hat er auch entsprechend natürlich herausgestellt.
Lesen Sie mal bitte den zweiten Satz. Das ist ja für mich noch wichtig.
Ja. Sie hat vor Zeiten geheißen Merwigsburg, von Merwigen, der Frankenkönige, welchen die Thüringer auch zu ihrem König erwählet, anno Christi 447.
Und da sind die Historiker immer der Meinung, da ist Möbisburg mit gemeint.
Ja, das ist sicher ein alter Streitfall sozusagen. Das ist natürlich, das müssen wir immer berücksichtigen, auch ein Kenntnisstand vor gut 400 Jahren. Und natürlich wird man diese Stadtporträt von Dresser nicht in jeder Einzelheit als eine dem heutigen Kenntnisstand entsprechende historische Arbeit lesen können, sondern er schöpft da natürlich aus verschiedenen Quellen, aus archivalischer Überlieferung, natürlich auch aus mündlicher Tradition. Da kommt vieles zusammen, aber es ist schon bemerkenswert, in welcher Dichte und in welcher Vielfalt er ein Stadtporträt entwirft für seine Zeit. Also vielleicht kann man mal noch, wenn er so auf die Bedingungen der Stadt zu sprechen kommt, da kann man dann beispielsweise lesen, für der Stadt, also vor der Stadt, seint herrliche, fruchtbare Weinberge vor allen Toren, ein schön Getreide von Weizen und Roggen und von Gemankkorn, daraus man schön, lieblich und gesund Brot bäcket. Man zeugt auch viel wilden Safran und Weid. Also das ist ja das Markenzeichen, eines der Markenzeichen von Erfurt, der Weidanbau und der Weidhandel. Also solche Dinge, solche wirklich greifbaren Dinge auch, die nicht einfach nur sagen, die Stadt ist schön und sie ist fruchtbar, sondern wo auch ganz konkret gesagt wird, worin drückt sich denn die Fruchtbarkeit aus? Worauf beruht der Reichtum der Stadt? Das bringt er in diese Stadtgeschichte ein.
Also er ist ein sehr gründlicher Historiker.
Ja, das kann man schon sagen. Also man sieht das auch, wenn man in den Text hier hineinguckt. Er hat viele Zahlen, die er anführt. Er hat auch Randbemerkungen noch, die sozusagen die wichtigen Ereignisse in der Stadtgeschichte hervorheben. Also das, was man, ja, es stimmt so einigermaßen. Wir sagen ja heute 742 die Anfänge der Stadt. Bei ihm steht hier Anno Christi 743 fing Bonifatius an, in Erfurt zu bauen. Zum Beispiel, ja, also das sind so Marksteine, die er setzt, wo die wichtigen historischen Ereignisse zur Sprache kommen.
Okay. Die deutsche Übersetzung, ist die in Bibliotheken erhältlich oder in Handschriftensammlungen?
Also das ist ein gedrucktes Werk, das findet man in den Bibliotheken. Die deutsche Übersetzung ist bereits digitalisiert. Das kann ich jetzt so schnell nicht sagen, wo das her ist. Das könnte Dresden sein, ich glaube die... Nee, die Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle hat dieses Werk, diese Beschreibung der deutschen Städte digitalisiert, und das kann man also über das Netz einfach abrufen und kann reingucken und kann sich den beispielsweise den Erfurt-Abschnitt ausdrucken, wenn man das möchte.
Das werde ich natürlich tun. Ja. Zumindest erstmal lesen, ob ich ihn ausdrucke, weiß ich jetzt nicht. Das war jetzt mal der Exkurs zu den führendsten Städten Deutschlands. Das war aber noch, glaube ich, nicht alles, was er geschrieben hat, oder? Wir haben alles genannt?
Nein, wir haben noch nicht alles genannt, und wir werden auch in der uns zur Verfügung stehenden Zeit nicht alles nennen können. Vielleicht nur so ein paar Hinweise. Wir haben jetzt von der Rhetorik gesprochen, von dem großen weltgeschichtlichen Werk, zu den Arbeitsgebieten Dressers im Zusammenhang mit seiner Lehrtätigkeit zählt natürlich die antike Literatur. Dort hat er Editionen veranstaltet. Beispielsweise hat er nicht vollständig, aber Auszüge aus Homers Ilias herausgegeben. Das sind dann in der Regel Ausgaben, die den griechischen Text bieten und einen lateinischen Kommentar dazu haben. Das ist natürlich schon auch bedenkenswert, dass man also nicht einfach nur den Text zur Verfügung stellt, sondern dass man für die Schüler, für die Studenten das Ganze erläutert, also kommentiert, sodass die das lesen können. Dressers ist ein großer Freund der Werke von Cicero gewesen, dem großen antiken Redner. Da hat er drei Sammlungen mit Schriften herausgegeben, sozusagen auch als Musterbeispiele für die für eine gut gestaltete Rede. Cicero ist ja der berühmte Redner. Also solche Dinge hat er gemacht. Dresser hat ein Genre auch bedient, das in dieser Zeit zu den universitären Gewohnheiten zählt, sozusagen zu wichtigen Anlässen werden Reden gehalten, und solche Reden werden auch im Druck herausgegeben. Da ist das Spektrum ganz breit. Also Dresser hat beispielsweise geredet über die Dialektik Philipp Melanchthons. Er hat sich über die vier reiche Lehre im Prophetenbuch Daniel geäußert. Er hat sich mit dem Leben und Sterben des Luthersohnes Paul beschäftigt. Der war kursächsischer Leibarzt, glaube ich, also in seinem Blickfeld sozusagen dann in Leipzig. Er hat sich mit einem Epochenthema beschäftigt, den Türkenkriegen, über die hat er gesprochen, aber auch so entlegene Bereiche wie eine Rede über die äthiopische Kirche. Ja, da sind wir wieder in dem Bereich, wo er China und Nordamerika anguckt, aber eben auch sich für die äthiopischen Kirchenverhältnisse interessiert. Also das ist hochinteressant. Als letztes vielleicht, er hat eine Ausgabe der lateinischsprachigen geistlichen Dichtungen des schlesischen Humanisten Johannes Crato von Kraftheim veröffentlicht. Das ist deswegen bemerkenswert, weil dieser Kraftheim der Wortführer der Reformierten in Schlesien war. Also eines Glaubensbekenntnisses, dass man im Kurfürstentum Sachsen von einem ganz schmalen Zeitabschnitt von wenigen Jahren abgesehen, wo man sich ein bisschen öffentlich mal auch zum Reformiertentum bekennen durfte, nicht geduldet hat. Das Kurfürstentum Sachsen war streng lutherisch und die Reformierten, oder die werden auch Calvinisten genannt, die wurden verfolgt. Das ist so ein bisschen ein Hinweis, dass der Lutheraner Dresser möglicherweise mit dem reformierten Bekenntnis sympathisiert hat, zumindest könnte man sagen. Und es war auch ein gewisses Wagnis, die Dichtung dieses bekannten reformierten Autors herauszugeben. Aber das gehört auch zur Persönlichkeit Dressers, der an manchen Stellen wahrscheinlich gar nicht so genau zu fassen ist. Das kann ein reines Interesse an der Qualität dieser Dichtung gewesen sein und gar nicht der Blick auf die Konfession. Aber das ist in dieser Zeit fast nicht vorstellbar. Natürlich wusste man, wen man da ediert. Und insofern ist das ein Hinweis darauf, dass er möglicherweise aus seinem Luthertum heraus ein ganzes Stück offen war, auch für andere protestantische Bekenntnisse.
Also eine religiöse Toleranz, die in der Zeit nicht selbstverständlich ist.
Könnte man so sagen, ja.
Sie haben noch weitere Schriften jetzt von ihm hier gelegt. Auf die Städte sind wir schon eingegangen. Es gibt auch eine Leichenpredigt von ihm. Ja, auf die müssen wir vielleicht noch eingehen. Interessant ist ja, er ist an Malaria gestorben. Ja, 1607 am sogenannten, oder Malaria hieß damals auch Marschenfieber, einer Epidemie, die teilweise im Mitte des 16. Jahrhunderts da in Europa ganz viele Menschen auch hingerafft hat. Also auch dieser, ich war erst erstaunt, dachte Malaria, wie kommt das her? Aber ich habe dann nachgeschaut, es ist also gar nicht so unalltäglich, dass diese Krankheit auftrat, aber es ist nicht diese tropische Malaria, es ist eine ich will mal sagen, eine europäische Variante, die aber hauptsächlich auch in den Marschgebieten, da wo also viel Feuchtigkeit, viel Sumpfgebiete, die Existenz dieses Überträgerinsektes gefördert haben, da trat sie also auf. Und wahrscheinlich hat es in dieser Zeit auch kein richtiges Mittel dagegen gegeben. Ich habe dann gelesen, durch Flussbegradigung, durch Entwässerung hat man dem Insekt dann den Nährboden quasi entzogen, den Lebensraum entzogen und dadurch die Krankheit etwas eingeschränkt. Aber Dresser ist an Malaria gestorben und er ist in Leipzig in der Paulinerkirche begraben worden und es gibt eine Leichenpredigt. Das war noch, da so weit bin ich nicht gekommen, aber ich habe es mir fast gedacht, dass es eine Leichenpredigt dazu gibt.
Ja, also die Leichenpredigt, die Vinzenz Schmuck, Pfarrer an der Leipziger Nikolaikirche und Professor an der Universität verfasst hat, ist die wichtigste biografische Quelle zu Dresser. Leichenpredigt ist ja ein Begriff, wir haben das im Zusammenhang mit Ludwig Helmbold schon mal besprochen, der das Ganze etwas verkürzt. Natürlich wird der Predigttext gedruckt, der anlässlich der Beerdigung vorgetragen worden ist. Im Falle Dressers ist das beruht die Predigt auf dem 90. Psalm. Aber diese sogenannten Leichenpredigten enthalten dann immer auch einen biografischen Teil. Und der Vinzenz Schmuck schildert da also auf etlichen Seiten einfach die wichtigen Stationen und die wichtigen Ereignisse im Leben von Matthäus Dresser. Und das ist gewissermaßen bis heute die wichtigste biografische Quelle sozusagen. Da kann man dann eben auch diesen Satz lesen, er sei von nicht ansehnlichen, obwohl nicht ansehnlichen, noch reichen Eltern geboren worden, aber dieselben hätten ihn in der Furcht Gottes erzogen und zu den Studien angehalten, die er zuerst in Erfurt, dann in Eisleben und so weiter absolviert habe. Also das ist ein ganz wichtiger Text, der uns viel über Matthäus Dresser berichtet. Natürlich dann insbesondere auch über die Leipziger Zeit. Das liegt nahe, dass ein Amtskollege und in dieser Stadt lebende Pfarrer dann insbesondere sich den Leipziger Jahren auch gewidmet hat.
Herr Dr. Lütscheid, wenn wir jetzt mal versuchen würden, aus 400 Jahre später das Gesamtwerk, die Gesamtleistung von Matthäus Dresser in zwei, drei Sätzen zu würdigen, was würden Sie da hervorheben?
Also man muss zunächst sagen, es ist einer der bedeutendsten Humanisten in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Deutschland. Einer, der die Bestrebungen und Anliegen des Humanismus in der ganzen Breite weiterführt und weiterträgt. Wir sind ja da in einer Spätphase, im sogenannten Späthumanismus schon angekommen. Das vertritt er also in der Lehrtätigkeit, in der Publikationstätigkeit, in der ganzen Breite, Rückgriff auf die alten Sprachen, Editionen der antiken Literatur, Beschäftigung mit der Geschichte des eigenen Landes. Das sind so typische humanistische Arbeitsfelder. Zum Zweiten würde ich sagen, dass er für das Bildungswesen in Erfurt ungeheuer wichtig gewesen ist. Zum einen als Lehrender an der Universität, aber auch als einer der führenden Männer, die sich um den Aufbau des Gymnasiums hier gekümmert haben und der dann auch für die Einrichtung von evangelischen Lehrstühlen an der Universität gesorgt hat, so dass man noch in der Erfurter Zeit Dressers davon sprechen kann, im Grunde genommen, dass man als lutherisch gesinnter Bürger in dieser Stadt seine Kinder hier einen Bildungsweg absolvieren lassen konnte, der evangelisch geprägt war, von den Elementarschulen an den evangelischen Pfarrkirchen über das Gymnasium, über das evangelische Gymnasium bis hin in die Universität hinein, wo man dann in der philosophischen Fakultät evangelische Theologie studieren konnte. Und das ist für die Bildungsgeschichte Erfurts von ungeheurer Wichtigkeit und daran hat Matthäus Dresser einen entscheidenden Anteil.
Das war der zweite Bibliotheksdialog hier im Stadtgespräch auf Radio Frei mit Michael Lütscheid und Richard Schäfer. Wir setzen unseren Dialog fort am Donnerstag, dem 22. März, dann mit dem Theologen und Pädagogen Johann Matthäus Mayfahrt. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Danke fürs Einschalten und Zuhören. Tschüss, sagt Richard Schäfer.